Hey und herzlich willkommen zum Dänemark-Podcast von DK Ferien, der Vermittlung für traumhafte Ferienhäuser in Dänemark. Heute spreche ich mit Betty, die als Naturführerin im Wattenmeerzentrum an der dänischen Nordseeküste arbeitet. Hallo Betty.
Hi Fabian.
So, wir starten auch gleich mit dem Wattenmeerzentrum, dem du arbeitest. Kannst du vielleicht einfach mal zu Beginn zu erzählen, was es auszeichnet, zum Beispiel wie es entstanden ist?
Ja, das Wattenmeerzentrum ist ein Gebäude, dass das an sich schon sehr, sehr besonders ist, wenn man auf dem Parkplatz davor steht, weil das sich sehr gut in die Landschaft quasi eingliedern kann. Es war nämlich eine tolle Architektin aus Dänemark, Dorte Mendrup, die dieses Gebäude designt hat. Naja, und wenn man dann reingeht, dann kommt man halt in eine wundervolle Ausstellung über das Wattenmeer der Zugvögel und auch in eine kleine Kulturausstellung. Und das Ganze ist eben so toll, weil wir ja seit 2014 UNESCO-Weltnaturerbe geworden sind und eben dadurch jetzt ein neues Besucherzentrum gebraucht haben. Und haben das quasi in diesem Wattenmeerzentrum mit einer ganz tollen Ausstellung, wo man viel interaktiv und sehr skandinavisch, minimalistisch auch sehr viel über das Wattenmeer lernen kann.
Genau, jetzt hast du von der Architektur des Gebäudes schon gesprochen. Das ist in der Tat sehr, sehr beeindruckend von außen. Was bietet denn das Gebäude von innen?
Ja, von innen haben wir zwei tolle Ausstellungen zu bieten. Einmal unsere Hauptausstellung über das Wattenmeer, über die Landschaft, über die Tiere und die Pflanzen, die man hier finden kann, über deren Anpassungen ans Wattenmeer, also wirklich alles, was diese Landschaft eben ausmacht. Und dann haben wir jetzt auch seit ein paar Jahren eine neuere, kleinere Ausstellung, die vor allem auf die Kulturlandschaft zu sprechen kommt, also wie das Leben hier am Wattenmeer ist, zusammen mit verschiedenen Gezeiten, mit den Stürmen, die kommen, was ja auch viel Dramatisches in der Geschichte halt zu tun hat. Und da werden auch viele spannende Geschichten dann erzählt.
Und das Wattenmeerzentrum ist ja auch ziemlich vernetzt mit der Region. Kannst du kurz die Aufgaben erzählen, die das Wattenmeerzentrum eben für sich auch in der Region entdeckt hat?
Ja, also wir sind ja ein Informationszentrum an allererster Stelle für den Nationalpark, der eben UNESCO-Weltnaturerbe ist. Also an aller vorderster Stelle wollen wir natürlich alle Besucher, die hierher kommen, natürlich informieren darüber, was diese Natur so schützenswert macht, was sie so besonders macht. Weil ich weiß noch ganz genau, wo ich das erste Mal am Deich stand und ins Wattenmeer geschaut habe, das fand ich schon ein bisschen langweilig vielleicht, weil man nicht auf den ersten Blick alles sieht, was da wirklich kreucht und fleucht oder was diese Landschaft eben besonders macht. Dafür sind wir vor allem da, dass wir da Besucher aufklären möchten. Dann kann man ja mit uns auf viele Touren kommen. Also wir vernetzen in dem Sinne, dass wir halt auch auf touristischer Ebene viel anbieten, dass da auch viele Besucher gerne auch in die Region kommen möchten. Und auch in Riebe zum Beispiel dann in Hotels oder eine Ferienwohnung haben und dann zu uns an einem Tag ins Wattenmeer kommen, dann bieten wir auch Touren auf der kleinen Insel Menö an. Also auch die Leute, die da auf der Insel leben, die profitieren dann auch davon, dass wir eben quasi als Akteur im Nationalpark da ansässig sind. Also wir haben viele verschiedene Möglichkeiten und auch viele verschiedene Aufgaben als Informationszentrum.
Und was macht für dich persönlich die Nordsee und die gesamte Region so besonders? Weil ich nehme an, dass du doch eine sehr große Begeisterung für die Natur Dänemark hast, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es liegt daran, ich komme ursprünglich eigentlich aus Berlin, also ich bin ein typisches Großstadtkind, bin aber schon seit ich ein Jahr alt bin mit meinen Eltern immer in ein typisches Ferienhaus nach Dänemark gefahren über den Sommer und später auch im Winter. Und ach, für mich ist das, also die Nordsee ist so eine wilde, ungestüme Natur, was man da alles am Strand finden kann oder einfach so an den Strand gehen und sich einmal komplett durchblasen lassen und dann so frei werden. Ich finde, diese Natur hat was ganz Tolles. Dadurch, dass es auch sehr grau ist und manchmal auch Ton in Ton, aber dadurch auch so eine Wildheit irgendwie manifestiert aus der Natur. Ich finde das ganz, ganz besonders. Und das Wattenmeer ist ja dann sowieso nochmal eine speziellere Naturform, die auch nochmal ganz, ganz viele Geheimnisse auch birgt, finde ich. Also es ist eine sehr geheimnisvolle Natur irgendwie und auch sehr düster manchmal, gerade im Winter. Und im Sommer dann auch wieder sehr, sehr schöne Tage. Ich weiß nicht, Dänemark ist einfach eine Faszination für sich. Ich glaube, das versteht auch jeder, der Dänemark gern hat. Man versteht da einfach, was da so besonders dran ist.
Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also würdest du sagen, dass du Team Nordsee bist, anstatt Team Ostsee?
Ja, auf jeden Fall. Also ich studiere momentan auch an der Ostsee in Kiel und ach, mir ist das immer zu langweilig am Strand. Ich brauche echt Nordsee. Ich brauche hohe Wellen, ich brauche Strömung. Das muss schon sein.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Und Dänemark, wie kamst du auf Dänemark? War das Zufall oder gab es dafür einen bestimmten Grund?
Also jetzt, wie ich da überhaupt gelandet bin, im Wattenmeerzentrum?
Genau, ja.
Ja, Das war, als ich fertig war mit der Schule, mein Abitur fertig gemacht habe 2017, war natürlich die Frage, was man dann machen möchte. Und für mich stand schon lange fest, dass ich erstmal ein Jahr irgendwie arbeiten möchte oder Praktikum machen will, bevor ich halt an die Uni gehe oder eine Ausbildung mache. Und dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt natürlich und bin dann irgendwie aufs FÖJ Wattenmeer gestoßen. Und die sitzen eigentlich in Husum, also im schleswig-holsteinischen Teil des Wattenmeers. Und da habe ich dann ein bisschen bei den Einsatzstellen geguckt und bin dann darauf gestoßen, dass die tatsächlich zwei Stellen auch in Dänemark anbieten. Und habe mich darauf natürlich hin beworben. Und das war für mich eigentlich unglaublich, dass ich diese Stelle bekommen könnte. Also es war für mich ja so ein Traum, ein Jahr lang in Dänemark, in meinem Herzensland arbeiten und leben. Das war ja unvorstellbar. Naja, und irgendwie habe ich dann die Stelle doch bekommen. Und da hat dann habe ich halt ein freiwilliges ökologisches Jahr da in der Stelle gemacht im Wattenmeerzentrum und habe da auch mein Herz verloren an die Natur und an die Menschen und an die Arbeit. Und ja, bin so da quasi gelandet und bin auch nur deswegen nach Kiel danach gezogen, was nur 2 Stunden von da entfernt ist, um hier Biologie zu studieren, um dann nach dem Studium irgendwann da bleiben zu dürfen in Dänemark. Und jetzt in den Semesterferien bin ich halt auch wieder da und arbeite da als Naturführer.
Ja, bevor wir uns jetzt dem genauen Alltag, den du als Führerin hast, widmen, vielleicht noch die Frage, wie würdest du generell vielleicht dir auch die Veränderung beschreiben von deinem FÖJ bis jetzt als Naturführerin? Hat sich die Arbeit an sich verändert oder ist das immer noch wie zu Zeiten deines FÖJs?
Also es verändert sich tatsächlich ein bisschen was, alleine weil natürlich Kollegen kommen und gehen und wir ja auch jedes Jahr neue Freiwillige da begrüßen im Wattenmeerzentrum. Und es fiel mir tatsächlich sehr schwer, nach meinem Jahr davon loszukommen, dass man kein FÖJler mehr ist. Ich muss dann aber ehrlich sagen, es ist immer besser geworden, tatsächlich von Jahr zu Jahr. Ich bin ja jetzt meinen 5. Sommer da oben und man studiert natürlich Biologie, man bekommt eine ganz andere Herangehensweise an die biologischen Themen, die einem im Alltag als Naturführer oder auch als FÖJler begegnen eben. Man bekommt eine ganz andere Sichtweise und das Dänisch wird tatsächlich auch besser. Ich habe in dem Jahr selber da auch erst Dänisch gelernt und das wird natürlich von Jahr zu Jahr auch besser. Also es verändert sich in dem Sinne, dass man halt auch andere Aufgaben bekommt. Als FÖJler ist man vor allem für die deutschen Besucher zuständig und arbeitet auch viel in der Küche und auch an der Kasse. Und jetzt als Naturführerin bin ich halt wirklich als Naturführerin da. Also ich arbeite ausschließlich auf Touren und habe halt auch dänische Touren und auch englische natürlich und auch eben Schulklassen, was ich als FÖJler nicht machen durfte, weil man natürlich, wenn man unterrichtet, einen akademischen Hintergrund irgendwie braucht und dadurch, dass ich ja jetzt Biologiestudentin bin, darf ich das eben auch machen. Also das hat sich da schon ein bisschen verändert, dass man auch mehr Verantwortung noch bekommt.
Ja, und jetzt tatsächlich zu deinem Alltag als Naturführerin. Wie kann man sich denn vorstellen? Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber was ist Bestandteil deiner täglichen Arbeit dort?
Ja, also da muss man unterscheiden zwischen Schulferienzeiten und Schulzeiten. Also in der Schulzeit, da ist es ganz typisch, man kommt morgens um 8 aufs Wattenmeerzentrum ins Büro und begrüßt natürlich erstmal seine Kollegen bei einer Tasse Kaffee. Und dann wird erstmal darüber erzählt, welche Schulklassen heute kommen. Wir haben so einen Durchschnitt an so einem typischen Tag, haben wir bis zu 6 bis zu 8 Schulklassen da. Also da haben wir wirklich volles Haus. Und müssen das natürlich koordinieren untereinander, wer dann in welchem Raum zu welcher Zeit ist, wenn wir eine Ausstellungsführung haben und das alles. Das machen wir dann alles morgens. Dann meistens ab 9:30 Uhr fängt das schon an, dass die ersten Schulklassen dann kommen. Das hängt ja immer davon ab, wie die Gezeiten sind, wann unsere Touren starten und mal früher und mal später, je nachdem, wann Ebbe und Flut sind. Dann kommen die Schulklassen. Meistens hat man dann eine Ausstellungsführung und danach geht man halt ins Watt runter oder fährt nach Menü. Das machen ganz viele Schulen. Ja, und dann ist man da ein paar Stunden draußen, kommt dann zum Mittagessen wieder ins Center und meistens ist dann nachmittags so die Zeit, wo man halt seine Tour aufräumt, ne? Wo man die ganze Ausrüstung, die man mit hatte, sauber macht und alles zurück an seinen Platz legt und dann bereitet man die Tour für den nächsten Tag vor. Das ist so das, was außerhalb der Ferien passiert und innerhalb der Ferien, da wird es ein bisschen ruhiger. Da haben wir ja keine Schulklassen, weil die ja alle Ferien haben. Da kommen dann Touristen vor allem und da ist dann ganz groß gefragt, dass man da natürlich in der Sprache sehr schnell switchen kann zwischen Englisch, Deutsch, Dänisch, weil wir natürlich auch mehrere verschiedene Menschen mit auf unsere Touren nehmen. Da haben wir öffentliche Touren, die findet man in unserem Tourkalender auf der Internetseite. Wir haben Ferienaktivitäten in unserer Ausstellung, also ganz viele verschiedene Sachen.
Und was muss man denn auch bei einer Wanderung ins Watten alles beachten? Also könnte man auch als Urlauber alleine einfach losziehen?
Ja, das werden wir tatsächlich oft gefragt, weil unser Center tatsächlich 700 Meter nur vom Deich weg ist und dahinter ist dann schon das Watt. Wir sagen auch immer gerne, man darf gerne natürlich ins Watt gehen. Das ist ja ein öffentlicher Bereich. Natürlich haben wir auch Schutzzonen, wo es dann verboten ist, reinzugehen. Da stehen aber Schilder am Watt, dass man das auch rechtzeitig sieht. Ich sage aber immer natürlich als Naturführerin, auch weil ich im Wattenmeerzentrum arbeite, ist es natürlich immer schöner, mit auf eine Tour zu kommen, weil da eben Leute mitgehen, die Experten sind, die wissen, was man finden kann, die wissen, wo man danach suchen muss, die die Gezeiten im Hinterkopf haben, die genau wissen, wo man lang gehen kann. Das ist nämlich gar nicht so ungefährlich tatsächlich im Watt, auch wenn es auf den ersten Blick immer sehr flach aussieht und sehr eintönig in Anführungsstrichen, kann das durchaus schon mal gefährlich werden, wenn man sich nämlich verirrt, wenn man rausläuft und nicht weiß mehr, wo man ist und dann auch die Gezeiten nicht gerade im Kopf hat, aber weiß, da kommt irgendwann Wasser zurück, da kriegt man ja auch ein bisschen Stress. Wir haben auch verschiedene Wattformen, also Schlickwatt, Sandwatt. In manchen Watt, da sinkt man ein bisschen ein. Da kann auch durchaus mal was passieren. Also es ist durchaus besser, mit einem Naturführer oder mit jemandem, der sich halt in der Region auskennt, rauszugehen, als eben auf eigene Faust. Es kann aber halt auch, es ist möglich, eben auch an den Deich zu fahren und dann bis zu 100 Meter, würde ich schätzen, so ist eine ganz gute Zahl, halt selber ins Watt rauszugehen.
Also, solange man noch die Küste sieht, ist man sicher.
Ja, das würde ich aber so nicht unterschreiben, weil die Küste sieht man an schönen Tagen tatsächlich ein paar Kilometer weit noch, weil das das Einzige ist, was man sieht. Und das kann dann schon gefährlich werden, weil das Wetter an der Westküste, jeder, der Westküsten-Sommerurlaube kennt in Dänemark, weiß sehr gut, wie schnell das Wetter sich ändern kann am Tag. Das kann dann sehr schnell sein, wenn man ein paar Kilometer draußen ist, dass dann plötzlich Wolken aufziehen und man das Festland plötzlich doch nicht mehr sieht, weil die Wolken so tief hängen über dem Watt. Das kann durchaus passieren.
Gibt es denn im Umgang insbesondere so mit Besuchergruppen an Kindern oder auch Jugendlichen, die das Wattenmeerzentrum besuchen, irgendwelche besonderen Herausforderungen im Umgang mit denen?
Ja, tatsächlich, weil man natürlich je nachdem, wie alt die Kinder sind und die Jugendlichen, das Interesse natürlich unterschiedlich wecken muss. Wir sagen so als Naturführer, wir haben immer, jeder Naturführer hat so seine Favoritengruppe vom Alter her. Ich mag tatsächlich die ganz Kleinen von der ersten bis zur vierten Klasse, weil die sind noch sehr wissbegierig tatsächlich. Bei der ersten und zweiten Klasse muss man natürlich alles sehr spielerisch erklären. Da wollen die immer Spiele spielen. Die frieren auch sehr schnell. Da muss man natürlich sehr gutes Zeitmanagement haben, dass die so dabei sind. Und dann dritte, vierte Klasse, die sind total wissbegierig. Die kommen ständig an, fragen dich Sachen, dass du echt aufpassen musst mit der Zeit, dass du nicht die Zeit verpasst und nicht zurückgehen müsstest eigentlich, weil dann auch die Flut irgendwann kommt, weil dann kommt wieder einer an und fragt dich noch was zu einer Strandkrabbe. Das ist immer total niedlich. Und dann ab fünfte Klasse, da fängt es dann schon bei den ersten an mit der Pubertät und da wird dann natürlich alles eklig. Also dann ist dann über ekliger Matsch und gehen wir da jetzt wirklich rein und die fest die Strandkrabbe an und sowas. Also es ist ganz, ganz witzig, wie unterschiedlich es ist. Und dann ab neunte Klasse, da sind die dann tatsächlich so erwachsen, dass die dann wirklich einfach nur dastehen und entweder zuhören und wirklich zuhören oder sie hören nicht zu und denken über irgendwas nach, aber sind wenigstens ruhig. Das ist auch immer ganz okay. Also es sind wirklich unterschiedliche Herausforderungen, je nachdem, welche Schulklasse man gerade vor sich hat und auch regional gesehen, wo die herkommen tatsächlich. Also da unterscheiden die sich auch sehr, sehr stark. Was ich aber dazu sagen muss, deutsche Schulklassen sind bisher immer positiv aufgefallen. Also wirklich top. Die deutschen Schulkinder, die wir bei uns im Watt begrüßen dürfen, die sind immer super. Deswegen gerne mehr davon.
Was ist denn oder gibt es ein besonders interessantes oder lustiges Erlebnis bisher in deiner Rolle als Naturführerin?
Ah, es gibt immer so, also die Schulkinder, die stellen sich immer ganz verrückte Sachen vor, wie wir als Naturführer miteinander verwandt sind manchmal. Also tatsächlich wird man dann mal gefragt, ob man die Schwester von dem anderen Naturführer ist oder so. Also nur, weil man beide braune Haare haben. So. Also das sind immer so die witzigsten Sachen. Die haben tatsächlich gar nicht so viel mit dem Inhalt der Tour zu tun, mit dem Wattenmeer, aber das sind so die Sachen, die mir jetzt gerade als erstes einfallen. Also Kinder kommen auf verrückte Ideen manchmal.
Ja, und ist es denn auch von Vorteil für gerade deutsche Urlauber, eine deutsche Naturführerin zu haben oder auch für die deutschen Schulklassen?
Ja, ich denke schon auf jeden Fall. Also man kann in der Landessprache, in der Muttersprache meine ich, natürlich viel besser Sachen auch rüberbringen. Und ich denke schon, also bisher ist es auch immer so, wir haben genug Kollegen, die auch Deutsch sprechen, fließend. Natürlich, wir haben ja die FÖJler auch jedes Jahr und ich bin ja auch im Sommer da, dass wir tatsächlich auch meistens die deutschen Gruppen oder die deutschen Schulkinder kriegen. Und das ist halt einfach einfacher, das rüberzubringen. Es ist aber genauso gut, wenn da jemand, der nur Dänisch und Englisch kann, halt die Gruppen führt. Also da ist immer, man findet immer Wege, um sich zu unterhalten oder zu kommunizieren. Also das ist kein Problem.
Ja, du hast auch ja vom besonders lohnenswerten Sommer erzählt. Wie ist denn das Wattenmeer im Winter? Ist das, kann man sich das ähnlich vorstellen, nur Kälte? Oder ist dann auch die gesamte Landschaft und die Region anders?
Und tatsächlich unterscheidet sich das sehr stark zum Sommer. Also gerade wenn ich so auf unsere Touren gucke, wir bieten die meisten natürlich im Sommer an, weil da natürlich das meiste zu entdecken ist. Wir haben da Fische, wir haben Garnelen, das wirklich das sprießende Leben, die Salzwiesenpflanzen sind am Blühen und wir haben den einen oder anderen Vogel, der gerade auch seine Küken ausgebrütet hat. Dann haben wir natürlich den Herbst, da ist dann vor allem Zugvögelzeit, wo man viele Vögel beobachten kann. Naja, und im Winter ist das schon eher die ruhigere Zeit, ne? Man kann nicht so viele Tiere entdecken, weil die meisten halt sich auch zurückziehen, um Kraft zu tanken, was halt im Winter ja ganz normal ist. Und ich finde aber, das hat einen besonderen anderen Charme in dem Sinne, wir haben ja alle 4 Jahre, spricht man von einem Eiswinter zum Beispiel, da kann das dann manchmal passieren, dass das gesamte Watt, die Wattfläche zufriert. Und das ist dann wirklich spiegelglatt, weil es ist ja komplett flach. Und das ist wie so eine Schlittschuhbahn, das komplette Watt über. Und wenn dann natürlich die Flut kommt, dann schieben sich tatsächlich solche Eismassen aufeinander. Also man hat dann wirklich so Eisschollen, die an die Salzwiese rangespült werden, wo dann so Eisberge sich bilden. Und das ist ganz verrückt. Also in meinem FÖJ habe ich einen richtig schönen Winter da erlebt mit Fotos, wo man echt denkt, man könnte auf Grönland sein. Da fehlt nur noch ein Eisbär, der um die Ecke kommt. Naja, und Touren bieten wir zum Beispiel zu den Austernbänken an, vor allem im Winter. Das ist ganz, ganz besonders. Da muss man dann teilweise auch recht früh aufstehen und dann steht man eben auf der Austernbank und dann geht die Sonne gerade auf. Man ist natürlich dick eingepackt in Mütze und Schal und einer Warthose und isst dann da so eine Auster zum Frühstück. Kann man ja auch mal machen. Wir haben sehr viele Schweden und Norweger tatsächlich dabei, die dann morgens da stehen mit ihrem Sekt schon so morgens um 9:30 oder so. Weil das natürlich dazugehört. Wenn man Austern isst, muss man dazu Sekt trinken. Also das ist total toll. Und ich kann mich auch erinnern noch, dann habe ich meine erste Auster gegessen und mir sind fast die Finger abgefroren, weil es so kalt war, auch weil der Wind natürlich rumpfeift und man hat ja nichts, wo man sich hinter verstecken kann. Das sind ganz, ganz tolle Erlebnisse, finde ich, im Winter. Muss aber dazu sagen, wahrscheinlich eher für die erwachseneren Leute. Also ich kann mir vorstellen, für so ein Kind auf so einer Auslandtour, da muss man ganz schön viel Kakao danach trinken, dass das wieder gerechtfertigt wird, dass die Eltern einen da mitgeschleppt haben.
Ja, das war auf jeden Fall noch eine gute Anmerkung zum Schluss für die Familie, die jetzt schon den Winterurlaub geplant hätte. Aber egal, ob jetzt Winter oder Sommer, wie würdest du sagen, das Wattenmeerzentrum an sich, hast du schon beschrieben, dass es auf jeden Fall sich ein Besuch lohnt, aber auch über das Wattenmeerzentrum hinaus, ist die Region drumherum auch gut geeignet für einen Urlaub?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann sehr, sehr viel entdecken. Gehen wir jetzt mal davon aus, man hat eine Unterkunft in Ribe, dann hat man alleine Ribe, ist ja schon sehenswert, ist ja die älteste Stadt Dänemarks, ist eine wunderschöne Stadt. Da hat man einige kleine Museen, die man sich angucken kann. Dann haben wir das Wikingerzentrum, wo man einen Tag verbringen kann und Wikinger erleben kann. Das ist immer ganz toll auch. Die haben einmal im Jahr internationale Wikingertage. Das lohnt sich immer auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich das Wattenmeer auf der anderen Seite, wo man bei uns vorbeikommen kann. Man hat aber die Inseln auch, Männö. Dann hat man Römö, wo man auch hinfahren kann. Da gibt es diesen kilometerlangen Autostrand zum Beispiel. Dann gibt es Fänö, ist auch eine wunderschöne Insel. Und das sind halt alles drei besondere Inseln, weil die eben im Wattenmeer liegen, weil man da das Leben auf einer Wattenmeerinsel sich eben anschauen kann. Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Man könnte auch einen Tag nach Tönna fahren, man kann einen Tag nach Esbjerg fahren. Diese Region hat schon sehr, sehr viel zu bieten. Und mir kam das davor auch nie so vor. Also wie schon gesagt, ich bin typischer Ferienhausgast gewesen an der Westküste. Und Ribe war immer so die allerletzte Station, bevor man natürlich wieder nach Deutschland gefahren ist. Und da kannte ich wirklich sehr, sehr wenig um Ribe herum, bis auf die Stadt eben. Aber es lohnt sich tatsächlich auch mal ein paar Tage nur da in der Region zu bleiben, weil man wirklich viel erleben kann.
Ja, das stimmt. Also die Nähe zur Grenze macht das ein Stück weit mehr zur Durchfahrtsstation. Aber umso wichtiger, dass du ja das nochmal betonst, dass es sich durchaus lohnt, nochmal einige Tage dort zu verbringen. Ist es auch besonders für Familien geeignet?
Ja, auf jeden Fall für Familien. Also ich denke sowieso, Ribe und die Umgebung ist für jung und alt, es gibt für jeden was. Und gerade für Familien, weil man eben viel erleben kann, wie schon gesagt, mit den Wikingern. Dann unsere Touren, die wir anbieten, sind sehr viele, gerade im Sommer auch für Familien geeignet. wo man die Natur hautnah erleben kann. Es gibt ganz tolle Spielplätze in Ribe und um Ribe herum. Also es ist wirklich ganz, ganz toll.
Und vielleicht zum Abschluss noch die Frage, weil wir jetzt viel über auch die Grenzregion gesprochen haben. Gibt es denn eigentlich einen Unterschied zwischen dem dänischen und dem deutschen Bad?
Ja, schon tatsächlich. Also ich habe ja dadurch, dass ich das FÖJ gemacht habe, da hat man dann auch Seminare mit den deutschen FÖJlern zusammen im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Und das unterscheidet sich schon alleine vom Regelwerk. Also im schleswig-holsteinischen Wattenmeer hast du die Schutzzone im Wattenmeer, wo du halt, ich denke mal, das war Schutzzone 1, wo du auf keinen Fall reingehen darfst. Und dann gibt es bis zu Schutzzone 4. Und da sind ganz, ganz viele verschiedene Regelwerke am Laufen. Dann hast du die Halligen, die Inseln, wo ganz, ganz viele Vögel sind, einfach weil das der zentrale Teil vom Wattenmeer ist. Das Wattenmeer beginnt ja in Holland, geht über Niedersachsen, über Schleswig-Holstein bis nach Dänemark hoch. Wir sind halt im dänischen Teil die oberste Spitze, sage ich mal. Wir sind aber auch am nächsten zur arktischen Tundra, wo die Zugvögel zum Beispiel jetzt im Sommer sind. Also es ist schon sehr unterschiedlich, wo man im Wattenmeer ist. Es unterscheidet sich sicherlich auch zum holländischen Watt. Da war ich leider noch nie, wird aber sicherlich Unterschiede geben. Und auch ganz, ganz trivialer Unterschied einfach auf den Watttouren, die man merkt. Wenn man in Schleswig-Holstein auf Watttour geht, dann sinkt man meistens bis zu den Knien tief ein im Watt, weil das ein sehr schlickiges Watt ist. Bei uns ist es tatsächlich mehr wie ein Strandspaziergang. Wir haben sehr festes Watt, Sandwatt nennt man das auch. Da kann man dann wirklich barfuß gut drüber laufen und man sinkt maximal bis zu den Knöcheln ein. Das ist halt natürlich auch deswegen schon mal toll für ältere Leute auch vor allem, die das Wattenmeer erleben wollen, weil es bei uns halt auch einfacher zugänglich ist, würde ich sagen.
Ja, danke. Danke auf jeden Fall für deine interessanten Einblicke und auch ja, auch die Betonung, dass sich der Besuch in der Region oder in der südlichen Region Dänemarks lohnt. Dann sind wir auch schon am Ende des Podcasts angelangt. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst und eben diese spannenden, interessanten Einblicke geben konntest.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und wir freuen uns über jeden Besucher, der ins Wattenmeerzentrum auch vorbeikommen wird.
Mange Tag, dass du auch heute wieder bei dem Podcast über Dänemark zugehört hast. Weitere Informationen über das Reiseland Dänemark findest du auf dk-ferien.de. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, abonniere gern diesen Podcast und wir freuen uns über nette Bewertung und Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal. Wie seh's?